Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Meine lieben Brüder und Schwestern, wir halten den kleinen Gebetstag der Blauen Armee Mariens. Und aus diesem Grunde möchte ich alle sehr herzlich begrüßen und willkommen heißen, die heute hierher gekommen sind. Und heute ist der Muttertag und jeder von uns denkt an seine Mutter, ob sie lebt oder ob sie schon in der Ewigkeit ist. Und was Mütter wert sind, das könnt ihr am Pater Kolbe erfahren. Denn von der Mutter leben wir alle. Nicht nur, dass wir alle hier sind, sondern wie wir werden als Mensch, als Christ, das wird zu einem ganz großen Teil bestimmt von der Mutter. Das ist schon eine merkwürdige Zeit, die der Frau vormacht, wenn sie als Tippmamsell und Ständetipistin, als Angestellte und Fabrikarbeiterin draußen irgendwo steht, das sei mehr. Das ist marxistisch und das lehnen wir ab. Die Mutter ist eine Kerze, die leuchtet und wärmt. Und indem sie leuchtet und wärmt, verzehrt sie sich selbst. Wenn sie arbeitet, nicht um Luxus, nicht um den Nerz, nicht um das schnellere Auto, sondern arbeitet, weil die Familie anders nicht existieren kann, ist das richtig. Das andere ist nicht christlich. Marxistisch, aber nicht christlich. Und wenn wir an diesem Tag uns besinnen auf Pater Maximilian Kolbe, dann ist auch er ein Heiliger, der ohne die Eltern, vor allem die Mutter, nicht zu verstehen ist. Und so können wir dann auch einen Zugang finden zu diesem polnischen Priester, wahrscheinlich kommen wir uns alle klein vor diesem Mann aus dem polnischen Volk. Ich habe ja miterlebt, wie wir in Polen einmarschierten und ich sehe heute noch die hungrigen polnischen Kinder uns nacheilen, die wir ja in schimmernder Wehr kamen. Wir hatten ja in einigen Tagen Polen um. Wir kamen über die Grenzen geflutet. Und die Kinder liefen uns nach. Dobsche, Dobsche, Kleber. Bitte, bitte, Herr, ein Stückchen Brot. Aber die Polen kamen ja gleich nach den Juden. Die Juden waren Ungeziefer. Die Polen waren Untermenschen. Böse Sachen. Und nun steht da dieser heilige Priester aus dem polnischen Land. Was für ein Mann. Was für ein Mann. Schon als Mann. Und was für ein Heiliger. Aber etwas hat mich bei ihm gewundert. Selbst bei der kleinen Theresia und selbst bei der Bernadette, die doch die Gottesmutter sah, finden wir die Dunkelheit des Glaubens. Tage, wo sie auf einmal denken, ist das wahr? Was wir alle denken, nicht? Wenn wir ehrlich sind, ist es wahr? Und je dunkler die Welt wird, umso mehr denkt man doch, ist es wahr? Ist er auferstanden? Oder sind wir, wie Paulus sagt, die dümmsten von allen Menschen, wenn er nicht auferstanden ist? Bei Pater Kolbe finde ich im ganzen Leben, in all seinen Briefen, in seinen Schriften, kein einziges Mal das Dunkel des Zweifels. Er glaubte als Kind, als Bub, als Student der Theologie in Rom, als Franziskanerpater, als ein Allround-Man, der in Polen, Europa, Japan, Indien arbeitete und dessen Seele und dessen Herz schlug für die ganze Welt. Und er glaubte, als er im Zebra-Dress quergestreift, Nummer 16.000, so und so viel, ich weiß nicht mehr genau, in Auschwitz war und das Dunkel des Grauens über ihn kam. Der Pater, der selige Maximilian Kolbe, hat geglaubt. Bei uns ist es so, aber bei uns, die wir uns vielleicht als Fromme vorkommen, das Entscheidende muss ja der da oben sagen. Und dann manchmal denkt man dann an Gott, da tut man eine Türe auf. Wenn man frömmer ist, tut man es öfters. Wenn man weniger fromm ist, tut man es vielleicht einmal in der Woche, vielleicht noch weniger. Heute ist ja schrecklich, vielleicht einmal im Jahr, und zwar zur österlichen Zeit, tut man die Türe auf, die Türe zur Sonne, zum Licht, zum Eigentlichen, zu Gott. Von dem Pater Kolbe sagt, du würdest doch keine Sekunde leben. Nicht nur, dass wir erschaffen sind und leben, das sagt doch heute die Wissenschaft. Ohne einen hinreichenden Grund würde keiner von uns eine Sekunde weiterleben. Das ist Wissenschaft und kein Glaube. Und der Pater Kolbe war umgekehrt. Wenn man seine Schriften liest und ihn beobachtet, der war immer bei Gott und bei Maria. Und wenn er dann an einer Druckpresse stand, und die wurde ja zuerst mit der Hand betrieben, und er drehte sie, und dann war er in Gott, und dann begann er zu drehen, und er blieb bei Gott. Und das blieb bis zum Tod. Er ist ein großartiger Glaubender. Wenn dieser Papst aus Polen kommt, dem Land, das im Schlagschatten des Kreuzes steht, dessen Volk aber über 90% christlich ist, gläubig ist, das die meisten Priester und Ordensberufe hat, in ganz Europa, prozentual sogar in der Welt. Der sagt, Zölibat, natürlich, der Priester ist unverheiratet. So war es in der katholischen Kirche seit Gregor dem 7., das bleibt. Die Ehe ist unauflöslich, das bleibt. Die gläubige Klarheit dieses Volkes, aus dem Pater Kolbe stammt. Für ihn ist Gott selbstverständlich, in jedem Augenblick. Und meine Lieben, was so wichtig ist, er sagt, dein Leben ist von Gott gekannt, wie wenn du ganz allein auf dieser Erde leben würdest. Und alles hat er gefügt. Er sagt, du hast schon die Fähigkeiten mitbekommen vom Mutterschoß, die du einmal brauchst, sagt Pater Kolbe. Dein ganzes Leben, deine Umgebung, die Umstände deines Lebens sind alle von Gott gesehen und von Gott gefügt. Alle. Damit du dein Ziel so leicht wie nur möglich erreichen kannst. Jenes Ziel, ein vollendeter Mensch und Christ zu sein. Und je besser du dich darum bemühst, umso mehr entsprichst du Gott, umso heiliger bist du in den Augen Gottes. Außer den natürlichen Gaben, sagt der selige Pater Kolbe, erhält der Mensch von der Wiege bis zum Grab die Gnade Gottes in solchem Maß und in solcher Qualität, dass seine schwachen Kräfte hinreichend gestärkt werden, um mit Hilfe der Gnade seine Aufgabe auf dieser Erde zu erfüllen. Und so hat er gelebt. So ging er nach Japan, konnte die Sprache nicht. So hat er in Polen gearbeitet, so blieb er. Er hatte natürlich schon eine besondere Gnade. Aber weil er so tief glaubte, hat Gott ihn nicht enttäuscht. Und darum hatte er die Kraft, dieses Leben zu leben, wie er es gelebt hat. Er ist geboren 1894 in Lodz, dieser großen polnischen Industriestadt. Da in der Nähe ist er auf einem kleinen Dorf geboren. Es war eine böse Zeit. Polen war ja damals geteilt. Damals hatten wir einen kräftigen Bissen von Polen. Wo er geboren wurde, war damals russisch. Er wurde also als Russe geboren. Er war natürlich so wenig Russe wie wir. 1894 ist er geboren. Der Vater war Weber. Wer Gerhard Hauptmann kennt und sein Schauspiel Die Weber, weiß, dass die Not der Weber zum Himmel schrie. 5 Buben hatte die Familie Kolbe. Die Mutter wollte zuerst ins Kloster. Die Mutter sagte zu dem Mann, der sie liebte, ich wollte ins Kloster, du kannst mich haben, aber nur dann. Wenn wir als Christen leben, sonst wirst du mich verlieren. Beachtlich, nicht? Eine einfache Frau. Und der Mann liebte sie und aus Liebe tut man ihr vieles. Er wollte sie haben. Er versprach es ihr und hat sein Versprechen gehalten. Das muss man von ihm aus sagen. Und so war es eine gute Ehe. Eine gute Ehe heißt nicht eine Ehe ohne Not und oft ohne Brot. Es war eine arme Zeit. Der Vater war aber ein weltkluger Mann. Er gab die Weberei dran und er machte ein kleines Lebensmittelgeschäft auf. In der Nähe von Lodz. Nun hatten sie ihre drei Buben, zwei starben an der Weberkrankheit, an Tuberkulose. Drei hatten sie noch. Und der Raimund, so hieß Pater Maximilian, mit seinem Taufnamen, der konnte gut rechnen, konnte gut mit Geld umgehen, ist ja für einen Priester gut, wenn er auch das versteht. Und die Eltern sagten, er übernimmt den Laden. Und so wie das geht, seht ihr die Zufälle, das sind ja keine Zufälle, das sind Fügungen Gottes, wie er selbst sagt. Der Apotheker in der Nachbarschaft hatte Spaß an dem begabten Jungen. Und er holte ihn zu sich und bereitete ihn vor für die höhere Schule. Und in diese Zeit kam eine Mission von Franziskanern. Und ein Franziskanermönch sagte den jungen Menschen, wenn doch von euch welche kämen und dem heiligen Franz nachfolgen würden. Und die drei Buben Kolbe bekamen den Strahl des Feuers, des göttlichen Feuers ins Herz. Sie wollten Priester und Franziskaner werden. Ach, was sind das für Opfer für so Eltern, nicht? Heute gibt es ja Eltern, die sagen ihrer Tochter, du, Schwester, nur das nicht. Oder ein Bub, der Priester werden will. Warum soll er denn nicht Priester werden und ein guter Priester werden? Meinen wir, er würde nachher mit einer Frau glücklicher? Welch eine Täuschung, wenn Gott ihn zum Priester berufen hatte. Wenn wir in den Familien, auch bei den gut katholischen Familien, nicht endlich anfangen zu kapieren, dass Gott auch auf einen unserer Buben die Hand legt und sagt, dich habe ich beim Namen gerufen, dann werden wir aus dem Desaster, dass unsere Priesterseminare leer sind, die Klöster verweisen und immer mehr Priester abgezogen werden und damit das Volk immer materialistischer wird, nicht herauskommen. Seht ihr, die Eltern von Kolbe dachten anders und glaubt nur nicht, weil sie fromm waren, wäre das einfach. Nein, nein, die Mutter beschwor ihren Sohn, doch das Geschäft zu übernehmen. Was wird denn aus uns? Aber der Bub war ja gläubig und darum sagte er, Mama, wenn Gott jemand ruft, dann lässt er die Eltern nicht zugrunde gehen. Und sie glaubten beide. Und so kam es, dass als die Buben nun groß waren im Studium, als sie ihr Abitur hatten vergleichsweise, dass die Mutter zu ihrem Mann sagte, du, wir haben unsere Aufgabe erfüllt. Seht doch mal, was das für Leute sind, nicht? Wie großartig. Wo gibt's denn sowas bei uns? Siehst du, wir haben die Kinder erzogen, sie sind ordentliche Menschen, sie werden Priester. Ich wollte ins Kloster, bist du einverstanden? Und der Mann war einverstanden. Und so wurde er aufgenommen bei den Franziskanern in Krakau, nicht als Mönch, er wohnte dort, half mit. Und die Mutter schloss sich den Franziskanerinnen an. Und der Vater starb dann als Freiheitskämpfer für Polen unter den Kugeln eines russischen Exekutionskommandos. Und die Mutter überlebte ihren Sohn, der in Auschwitz im Hungerbunker umkam. Was eine Familie. Diese Familie hatte daheim, man glaubt es kaum, es war ja eine kleine Wohnung, stellt euch da nicht so Häuser vor, wie wir sie haben, nicht im Wohlstandswunder, wo wir alle umbauen, neu bauen, vergrößern, erweitern. Nein, nein, das war ein kleines polnisches Haus, wie ich sie zu Tausenden gesehen habe. Aber hinter dem Laden war die Hauskapelle. Und der kleine Raimund kniete oft dort vor der Mutter Gottes. Sie hatte den Bub gerne. Und eines Tages sieht er Maria und sie lächelt ihn an. Und sie hat zwei Kronen in ihren Händen, eine weiße und eine rote. Und dann sagt sie, Raimund, die weiße Krone ist die der Keuschheit. Die rote Krone ist die des Martyriums für Jesus. Welche Krone möchtest du? Na, was hätten wir gesagt? Was hättest du gesagt? Was hätte ich gesagt? Wisst ihr, was der Bub sagte von 11 Jahren? Beide. Beide, Maria. Und Maria sagte ihm, beide wirst du bekommen. Und lächelnd entschwand sie. Die Mutter sagte, Geheimnisse gibt es nicht, was hast du? Sie merkte, mit dem Kind ging was vor. Und dann hat er es ihr erzählt. Tja, was ist das für eine Mutter? Stell dir das einmal vor, Frau Meier, nicht wenn dein Sohn wüsste, die Krone des Martyriums. Was tat die Frau? Sie sagte, Raimund, da muss man viel beten. Und da musst du dich anstrengen. Aber wir helfen dir alle mit. Mithelfen, um ein Märtyrer zu werden. Und das Martyrium werden wir nachher noch kennenlernen. Und so ging sein Weg weiter. Er kam nach Rom, weil er gut war, er lernte gut. In Rom studierte er im internationalen Studium der Franziskaner. Ach, der war hell, der sah nicht nur das heilige Rom, der sah auch das unheilige Rom. Der sah die Tausende von Touristen, die durch die gewaltigen Kirchen der ewigen Stadt gehen, die oft alles andere tun, nur nicht beten. Das sah er auch. Und er erlebte die Freimaurer. 1917. Ihr wisst ja alle, dass Italien in seiner bekannten Schaukelpolitik zuerst mit Deutschland kämpfte im Ersten Weltkrieg. Und dann sich gegen Deutschland stellte. Was wir meistens nicht wissen, ist, dass es die Freimaurer waren, die Österreich zerschmettern wollten. So wie sie heute noch den Kaiserspross in Deutschland verfolgen. In Österreich haben sie mir alles genommen. Wie wunderbar, das ist alles Geschichte. Wie das bleibt bis heute. Ich kann euch die Namen nennen. Was hat er ihnen denn getan? Nichts hat er ihnen getan. Wer hat denn das von uns? 15.000 Juden vom Tod gerettet. Das ist nachgewiesen. Aber Österreich, die waren ja nicht immer heilig, die Habsburger, so ist es nicht. Sie waren höchst unheilig oft. Aber sie waren katholisch und standen bei der Kirche. Und darum musste Österreich fallen und es fiel. Und wo es gefallen ist, sind heute die kommunistischen Satelliten. Und wie gerne würden Sie noch einmal einem Franz Josef zujubeln, wenn es noch einmal einen Kaiser gäbe. Aber es kommt ja nichts zurück. Dieser Pater Kolbe war in Rom. 14 legte er die ewigen Gelübde ab. Armut, Keuschheit, Gehorsam bis zum Tod. 18 empfing er die Priesterweihe. Und 17, da rasten die Freimaurer über den Petersplatz. Sie hatten Banner, wo der Satan auf dem Erzengel Michael kniet. Und darauf stand, Papst, dich werden wir vernichten. Und am 17. Oktober 1917, da sagte Pater Kolbe, diese Freimaurer, diese Gottlosigkeit, diesen Hass gegen die Kirche, können wir nur überwinden mit der Immaculata. Denn sie allein hat alle ihre Lehren überwunden. Und er begründete die Militia Immaculatae. Kann man schwer übersetzen, weil wir ja allergisch sind gegen alles, was mit Militär zu tun hat. Auf Deutsch übersetzt, der Heerbann der unbefleckten Empfängnis. 5 Männer waren es. Als 39 die Deutschen Polen zusammenkatätschten, waren es eine 750.000, die als Ritter der unbefleckten Empfängnis beteten, arbeiteten, opferten für die Bekehrung der Heretiker, der Irrlehrer, für die Bekehrung der Schismatiker, der von Rom getrennten Christen und für die Bekehrung der Freimaurer. Das war das erste Werk, was er noch in Rom als junger Theologiestudent geschaffen hat. Immer war es die Immaculata, die er vor sich hatte und der er treu sein wollte. Und nun, als er diese Militia, als er sie begründet hat, da sagt er seinen Kameraden, die mit ihm sind, und das finde ich das Großartige bei diesem Mann, er war nie ein Spinner. Es gibt ja religiöse Spinner. Es gibt ja Menschen, die kommen sich fürchterlich fromm vor und merken gar nicht, dass sie sich doch selbst beweihräuchern. Sie meinen sich selbst und sagen Gott, das war er nie. Und darum, ich finde das so wunderbar, weil seine Kameraden ehrlich sagten, Raimund, man kann doch nicht ständig beten. Man kann doch nicht immer an die Mutter Gottes denken, ununterbrochen. Wenn ich studiere, denke ich an meine griechische Vokabel oder ich denke an irgendeine Disziplin, ob Medizin oder was es ist. Das sagte Pater Raimund, das Wesen der Hingabe an Maria besteht nicht darin, dass man ununterbrochen an Maria denkt, sondern es besteht in der Haltung des Willens. Wer Maria ganz zu eigen sein will, der bleibt ihr zu eigen. Ob er im Omnibus sitzt, ob er draußen Mist ausbreitet, ob er daheim Kaffee kocht oder ob er an der Schreibmaschine klappert. Er bleibt Maria, das sagte er. Hier spürt man seine nüchterne Art. Er hat ja eine sehr schmucklose Art. Er war kein Poet. Manchmal kommt es ein bisschen hartbeiner vor. Klar, kantig, ohne Umschweife, ohne barocke Schnörkel, geradlinig ist er gebaut und geradlinig geht er zu Gott. Und als ihm einer unglücklich zuruft, ja, Raimund, was da noch alles, man soll Jesus lieben, man soll sich ihm schenken, man soll den dreifaltigen Gott anbeten, man soll Maria verehren, das kann ich ja gar nicht. Das sagt Pater Raimund, merkt euch das gut, das ist eine ganz praktische Weisheit für unser alltägliches religiöses Leben. Du kannst sehr wohl deinen Vater, deine Mutter, deine Geschwister und viele gute Menschen gleichzeitig lieben. Aber du kannst nicht gleichzeitig an alle denken. Das kann nur Gott. Sondern nacheinander. Und wenn du jetzt bei Jesus bist, vor dem Tabernakel, und dein Herz ist auf einmal lebendig und warm und froh, dann bleibst du bei Jesus. Bei Gott gibt es doch kein Abwägen. Der liebe Gott schaut doch nicht neidisch, ob seine Mutter mehr mitbekommt und er weniger, was kindische Vorstellungen. Dann bleibst du bei Jesus. Und wenn du dich zu Maria angetrieben fühlst, dann kniest du dich vor ihr nieder und grüßt sie. Sei gegrüßt, du Gnadenvolle, mit dem Gruß des Engels. Und so ein vernünftiger Mann, das muss man nämlich wissen, der konnte nun an sein Ziel gehen. Was war sein Ziel? Man glaubt es ja nicht. Er wollte die Welt erobern für die unbefleckte Empfängnis. Das war sein Ziel. Er wollte das Umfassende. Er wollte die Welt erobern für die Immaculata. Er hat eine staunenswerte Liebe zu Maria. Ich kenne viele Heilige, aber so ausgeprägt wie bei diesem polnischen Franziskaner findet man es kaum. Dieses Absolute, wie der jetzige Papst, Kreuz und M, Jesus und Maria. Das wollten sie im Jahr in Rom ein bisschen anders machen. Nein, nein, sagte er. Kreuz, Christus, Maria unter dem Kreuz. Diese Klarheit hat viel für sich. Und so gründet er seine drei Werke. Diese drei Werke sind die Miliz, den Heerbann Mariens, den ich schon genannt habe. Das zweite, der Ritter der Unbefleckten, eine Zeitschrift. Sie fing an mit 5000 1920. Und als die Deutschen kamen, hatte sie 1 Million. Das lässt sich hören. 1 Million der Ritter der unbefleckten Empfängnis. Und sein drittes Werk war die Marienstadt, 40 Kilometer von Warschau entfernt. Er war ein Franziskaner und von Lebensluxus hielt er nichts. Von allzu bequemen Kirchenbänken hielt er nichts. Er wollte eine gewisse Härte, weil sein Meister am harten Kreuz gestorben war, ohne Polster. Mit diesem Polsterkatholizismus können wir diese Menschheit heute nicht umwenden. Darum wollte er eine gewisse Härte. Er sagte, wir Franziskaner müssen einfach sein, damit die Leute nicht sagen, die haben gut reden, schau doch, wie sie wohnen. Und so baute er lauter Baracken, die Marienstadt bei Warschau, mit 20 Franziskanern. Später waren es annähernd 700 Mönche, die dort lebten. Und sie druckten Zeitschriften, Bilder. Sie druckten Werbematerial. Sie schrieben Aufsätze über die Gottesmutter, über christliches Leben, über christliches Bestehen auf dieser Welt, über den Sieg Christi und über den Sinn des menschlichen Lebens und der Kirche. Er war krank. Als er zurückkam, hatte er Bluthusten. Und die Ärzte stellten fest, dass er Lungentuberkulose hatte. Hört euch das einmal an. Lungentuberkulose und was dieser schwer kranke Mann geschafft hat. Und als ihn die Oberen drängten, die ihm sagten, Kolbe, du bist verrückt mit diesen Ideen, die Welt für die Mutter Gottes, eine Zeitschrift, wovon träumst du? Und er sagte seinem Oberen, sagen Sie, ich sei verrückt, aber verbieten Sie mir es nicht. Verbieten Sie es mir nicht. Und ein heiligmäßiger Franziskaner in Krakau, Pater Venantius, sagte dem Ordensoberen, lasst ihn gehen, lasst ihn gehen, bei ihm ist Maria, ich fühle es. Und weil sie diesen alten Mann respektiert, ließen sie ihn gehen, denn sie nannten ihn einen Narren, sie hätten ihn nicht gehen lassen. Und nun kommt er nach Zakopane, wo ja die große Welt im Dritten Reich war, in Polen, diesem herrlichen Ort. Da war er im Sanatorium, aber er hörte nicht auf. Er predigte bei den Kurgästen. Er sprach sie einzeln an auf der Promenade. Er ließ sich ihre Visitenkarte geben und dann schickte er ihnen seine Zeitschrift. Der Ritter der Unbefleckten. Manche lächelten, manche machten ihre dummen Witze und in manche fiel es wie ein Feuerfunke, weil sie vorher schon diesen Mann erlebt hatten. Der konnte nicht lügen, das war echt. Und er verteilte seine Kugeln. Das war die wundertätige Medaille Mariens. Er sagte, die Feinde Christi schießen ihre Feinde mit Kugeln zusammen, ohne zu fragen. Das sehen wir doch heute. Meine Kugeln sind die Medaillen der unbefleckten Empfängnis. Und er gab den Menschen die Medaille. Und er sagte, tun Sie sonst nichts. Denken Sie nur einmal am Tag, und wenn es abends ist, Maria. Und sie ist ja eine so großartige Mutter, dass sie schon dieses Wenige, was sie tun, königlich belohnt. Er hat hunderttausende wundertätige Medaillen in Umlauf gebracht. Ein einziger Mensch. Ein Mensch. Schwer krank kommt er zurück. Er ist nicht richtig gefestigt, er spürt es auch. Ich bin so müde, sagt er. Aber das hat alles keinen Zweck, denn wir haben nur den einen Tag und da will ich arbeiten. Es kommt der Abend und die Nacht, wo niemand mehr wirken kann. Und dann soll mich der Herr finden als einen, der die Hand am Pflug hatte, als der Schatten des Todes über ihn kam. Was für ein Mann! Und er arbeitete weiter. Die Oberen mussten ihm immer wieder Erholung aufzwingen. Und so hat er sein Werk ausgebreitet. Großartig, seine Marienstadt, wie er sie zärtlich genannt hat, wo die Brüder in Baracken schliefen. Es gab eine Dusche, eine Waschstelle und sie schliefen unter einfachen Decken. Und wenn einer was hineinschmuggelte, so ein bisschen Daunenfedern, dann war er traurig und sagte, Brüder, die Menschen draußen leben in Luxus, das wissen wir doch alle. Wir wollen ihnen zeigen, dass wir anders sind, um der Liebe Christi willen, dass der ärmste Bruder in Warschau an uns glauben kann. Sein Wort, und das überzeugte. Und so hat er seine Sendung erfüllt. Sein Werk stand in Blüte, die Zeitschrift war anerkannt, die Ordensoberen hatten vor ihm Respekt. Mit den Priestern tat er sich nicht so leicht, aber die Brüder liebten ihn. Und für sie hatte er immer ein gutes Wort. Und dann kam jener 1. September 1939, als dieser von Dämonen getriebene, lasst uns den Namen nicht aussprechen, ich höre es heute noch, als die Nachrichten morgens kamen, seit 5 Uhr schießen unsere Truppen zurück. Das heißt, unsere Truppen, wie wir heute wissen, hatten ja auch schon zuerst in Bromberg geschossen. Es war ja alles Lug und Trug. Der Statthalter der Lüge brach auf, um ein Weltreich zu erobern. Er hat es nicht erobert, weil Gott ihm einmal entgegentrat und sagte, gezählt, gewogen, geteilt. Aber wie viele sind auf der Strecke des Todes geblieben? Und dabei dieser selige, wunderbare polnische Priester Maximilian Kolbe, über den wir dann später weiter betrachten. Amen. Meine lieben Brüder und Schwestern, Pater Maximilian Kolbe hieß mit seinem Taufnamen Raimund. Im Orden bekam er den Namen Maximilian. Das bedeutet ins Deutsche übersetzt zum Höchsten bestimmt oder auch zum Höchsten entschlossen. Die Gottesmutter hatte ihm gezeigt, dass er zum Höchsten bestimmt sei. Diese Bestimmung Gottes hat er aufgenommen in seinen Lebensentschluss. Er war zum Höchsten entschlossen. Er wollte ein Heiliger werden. Das wollte er. Pater Maximilian, der erstaunlich nüchtern war. Klar, gibt es keine Schnörkel. Der wird nicht so ein bisschen in Sonntagsfrömmigkeit gemacht und dann werktags leben wir ohne Gott. Das kann der nicht. Er war nüchtern, klar, gerade. Und er sagte, die Heiligkeit ist kein Luxusartikel, sondern sie ist eine einfache Pflicht. Schon im Alten Testament sagt Gott, seid heilig, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. Vor Gott, den Heiligen, kommt niemand, der nicht heilig ist. Feuer und Wasser können nicht gleichzeitig an derselben Stelle sein, oder? Der Mensch wird auf Erden heilig. Und dann schaut einmal, was so ein Mann wie Pater Kolbe leiden musste, wie schrecklich so ein Mann leiden musste, obwohl er sicher ein Heiliger war. Schnurren wir uns doch nicht selber etwas vor mit diesen theologischen Schwätzern, die einfach die Lehre Christi umfälschen, weil sie im Grunde nicht mehr glauben. Nicht weit von hier ist ja so ein Schwätzer, der den Papst angreift als Verletzer der Menschenrechte, weil er den Zölibat behauptet. Wo sind wir denn? Und darauf, mit diesem Trick kann sich keiner herausreden. Jesus hat ganz eindeutig gesagt, seid heilig, wie euer Vater im Himmel heilig ist. Wenn Pater Kolbe sagt, der Mensch ist eben nicht Dreck. Und auch der ärmste Mensch, und wehe dem Priester und der Ordensschwester, die das nicht sieht, auch der ärmste Mensch ist ein Spiegel, ein Ebenbild des unerschaffenen Gottes. Und wenn es 4,5 Milliarden davon gibt, ist jeder ein Mensch gewordener Gedanke dieses unerschöpflichen Gottes. Kein Mensch kommt wieder. Und du siehst auch deinem Doppelgänger zuletzt nicht ähnlich. Das ist wissenschaftlich nachgewiesen. Und so müssen wir auch im Seelischen ein besonderer Mensch sein, ein heiliger Mensch. Und dann kommt so ein Pater Kolbe, ein Mann mit dem Geist eines Paulus, mit einem weltumspannenden Geist. Dieser Pater Kolbe war mit 21 Jahren Doktor der Philosophie. Und mit 25 Jahren war er Doktor der Theologie in Rom. Das will was heißen. Und er selbst hat einmal Folgendes gesagt. Ein Heiliger, ja, das ist nicht, wie die Welt meint. Das ist kein alter Knacker, ein Tölpel, den man herumschubst, der den Kopf schief hängt. Ein Heiliger, der muss munter sein, unternehmungslustig. Er muss Freude haben an der Initiative. Pater Kolbe war ein Mann, der in jedem Beruf auf dieser Erde seinen Mann gestanden hätte. Das war es. Er war ein tüchtiger Mann. Ich habe euch gesagt, ein Mann, der in ein paar Jahren eine rein katholische Zeitschrift mit dem Titel Der Ritter der unbefleckten Empfängnis zu 1 Million emporschraubt. Was für ein Mann. Dabei wurden bei den ersten 5000 die Druckmaschine noch mit der Hand getrieben. Tausende Umdrehungen waren notwendig. Und er stand selbst daran. Denn er machte auch das Kleinste, um auf dem Fundament des Kleinen sich zum Größeren hinzubewegen. Und Pater Maximilian Kolbe sagte, du, der einmalige Gedanke Gottes, du musst versuchen, dass du in deinem Leben das aus dir machst, was Gott gewollt hat. Das Beste, was in dir drin steckt. Jeder von uns hat ja seine Begabungen. Da ist die Hausfrau, die kann gut kochen. Da ist das Mädchen, die ist gut an der Schreibmaschine. Jeder hat seine Gaben. Es gibt es ja gar nicht, dass ein Mensch keine Gaben hätte. Und mit diesen Gaben musst du wuchern und das Beste daraus machen. Und das war die Kunst von Pater Raimund, dass er auf dieser Erde wohlstand und er griff die Aufgaben an. Aber es war immer wie wenn Moses vom Berg herabkam. Dann hatte er noch den Glanz der Ewigkeit. Und dieser Pater Kolbe, der jetzt einem Bruder sagen konnte, sie haben den Satz falsch gesetzt, der hatte etwas vom Glanz seines Gottes. Und dabei hatte er es nicht leicht. Und das sollen wir versuchen. Und er schreibt, der Heilige, sagt er, ist aber auch der, der die Menschen glücklich macht. Haben Sie einen Heiligen in Ihrer Pfarrei? Der Pater Kolbe wurde von den Menschen für heilig gehalten, im KZ in Auschwitz, lange bevor der 6. Paul in Rom, in St. Peter, ihn zur Ehre der Altäre erhob. Ich habe solche Menschen kennengelernt, in Deutschland, im Ausland, in Russland, in Indien, wo ich dachte, das könnte ein Heiliger sein. Etwas Wunderbares. Denn Pater Kolbe sagt, das sind die wahren Wohltäter der Menschheit. Und wo ein Heiliger kommt, da kann er die Welt nicht gleich ändern. Aber er ändert etwas in seiner Umgebung. Da werden die Menschen langsam anders, weil sie ahnen, das ist ein heiliger Mensch. Dieser Priester hatte als Kind schon den Gedanken, heilig will ich werden. Gott soll an mir seine Freude haben. Ein wunderbarer Gedanke. Und er sagt auch den Weg. Erstens sagt er, worin besteht die Heiligkeit? Ich habe ihm gesagt, er ist ein praktischer Mann. Er sagt, kleines W gleich großes W. Das ist die Heiligkeit. Das kleine W ist unser menschlicher Wille, was wir wollen. Das große W ist der heilige Wille Gottes. Und sein Wille ist ja immer mein Glück. Nicht gleich, hinterher, nicht gleich. Dein Wille, wenn das Kind unbedingt jetzt Naschenwil-Schokolade haben will, dann ist das sein Glück im Moment. Sein Unglück ist, dass es ein Egoist wird, ein Mensch, der sich nicht beherrschen und nicht überwinden kann. Das ist sein Unglück. Gottes Wille ist unser Glück. Darum sagt er, kleines W gleich großes W. Versuchen wir, dass wir immer sagen, Herr, was willst du von mir? Das wäre doch was, nicht morgens beim Morgengebet. wenn du vielleicht überhaupt keins betest oder gelangweilt bist oder abends, Herr, was willst du von mir? Und dann sagt er als das Mittel, das Halten der Gebote. Sie sind der Ausdruck des göttlichen Willens. Wenn ich heute manche Bücher lese, auch theologische Bücher, habe ich den Eindruck, dass mit 1000 Tricks versucht werden soll, Gebote umzufangen, leichter zu machen, umzudeuten. Natürlich vor allem Gebote, die den Menschen schwerfallen. Zum Beispiel das 6. Gebot. Natürlich fällt es schwer einem jungen Menschen, wenn er kein Lama ist. Natürlich fällt es ihm schwer. Aber ich helfe ihm doch nicht, wenn ich sage, Freiheit, die ich meine, sondern ich helfe ihm, wenn ich sage, beiße die Zähne aufeinander und sage dir wie Augustinus, die konnten es, jene konnten es. Warum soll ich es nicht können? Einen anderen Weg gibt es nicht. Hat nicht Jesus selbst gesagt zu dem reichen Jüngling, wenn du vollkommen sein willst, dann halte die Gebote. Die 10 Gebote. Als Mittel nennt der selige Maximilian Kolbe die ständige Selbstkontrolle, dass man sagt, wie bin ich? Wie wirke ich auf andere Menschen? Bin ich, wie Paulus sagt, ein offen daliegender Brief Jesu Christi? Bist du ein offen daliegender Brief Jesu Christi, wo man die Schriftzüge des menschgewordenen Gottessohnes erkennt? Wie einem manchmal die Menschen sagen, das ist ein Christ. Jawohl, den Hut ab, das ist ein Christ. Das ist die Selbstkontrolle. Und das zweite ist das Gebet. Beten, sagt Pater Kolbe, beten. Und wenn du sagst, ich arbeite, ich habe keine Zeit, wissen Sie, dummes Geschwätz ist das. Haben wir noch nicht gemerkt, wie der Teufel alles daran setzt, wenn wir beten wollen? Wir wollen immer schnell fertig sein, weil wir so viel zu tun haben. Wir vergessen, dass es das Wichtigste ist, zu beten. Beten ist schon die erste Arbeit. Wir müssen wieder beten. Ich sage ja gar nicht, dass du ein Gebet beten sollst, das dir langweilig vorkommt. Bet doch, wie du bist, gegen die Mauer. Sag doch Gott, wenn du bist, ich bete zu dir. Zeige doch mir dein Antlitz. Beten müssen wir. Und vor allem, das sage ich auch den Gutgläubigen, denken Sie daran, wenn Sie gut beten, haben Sie schon das Wichtigste von der Arbeit getan, das Gebet. Jesus sagt, ich bin der Weinstock, du bist ein Zweig an mir. Wenn das Fluidum des Saftes Rebe und Weinstock in gleicher Intensität durchdringt, dann kannst du etwas machen. Wenn du aber 1000 Schaftel huberst, was haben wir für Schaftelhuber heute? Schaftelhuber, Sozialfunktionäre. Da werden Pfadzentren gebaut. Gut, für Millionen. Seniorenclub, Jugendclub, den Club, jenen Club, Sportclub, Tischtennisclub, andere Clubs. Und die Kirchen werden leerer. Gott ist nicht dabei. Die Kirchen werden leerer, weil der Geist des Sohnes sie nicht mehr zieht. So viele falten die Hände nicht mehr. Ich will beten, nicht hochmütig, sondern ich will beten, ich will mich betend vor sie hinstellen.